Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Schäfer-Noske und begrüßt Sie zu einer Sendung, in der es um das aktuelle Schönheitsideal geht. Üppige Rundungen, wie sie der Künstler Peter Paul Rubens noch um 1600 seinen Frauenfiguren gemalt hat, die gelten schon lange nicht mehr als das Erstrebenswerte. Gleichzeitig scheinen die aktuellen Körperideale nicht ganz neu. Auf der Videoplattform TikTok wird zum Beispiel gerade das Bild der superdünnen, makellosen jungen Frau propagiert und man fragt sich, ist Twiggy wieder da? Außerdem berichten wir heute über eine Ausstellung, die den Titel Papiertiger trägt, ein Begriff, der ursprünglich von Chinas ehemaligen Präsidenten Mao Zedong stammen soll. So soll Mao die USA genannt haben. Zunächst aber zu einem anderen Thema der Sprache. Eine Mail an die lieben KollegInnen, die wird es künftig unter den Beschäftigten von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer nicht mehr geben. Gestern hat er nämlich ein Genderverbot in seiner Behörde erklärt. Keine Sternchen, Doppelpunkte oder Binnen-Is mehr in dienstlichen Briefen und Mails. Manches las sich widersprüchlich, daher haben wir nachgefragt und auch Antwort erhalten. Ein Kommentar meines Kollegen Stefan Fries.
Das Gendern in der Sprache ist umstritten und das ist nachvollziehbar. Viele stört es in ihrem Sprachgefühl, wenn nicht von Hörerinnen und Hörern die Rede ist, sondern stattdessen von HörerInnen, also mit einem Sternchen in der Mitte und gesprochen mit dem sogenannten Glottisschlag. Das ist für non-binäre Personen wichtig, die sich weder als Mann noch als Frau fühlen. Dagegen kann man gute Argumente anführen, etwa die mangelnde Akzeptanz oder dass eine gerechte Sprache noch keine gerechte Gesellschaft bedeutet. Leider nutzen die Gegner diese Argumente selten und verbreiten stattdessen Desinformationen, wie jetzt Wolfram Weimer. Der Bundesbeauftragte für Kultur und Medien behauptet zum Beispiel in der Bild-Zeitung, es gebe einen Zwang zum Gendern. Doch auf Nachfrage lieferte seine Behörde keine Belege dafür, wer von wem dazu gezwungen wird. Regeln, die das Gendern vorschreiben, gibt es nicht, dafür aber einige, die es verbieten, etwa bereits in Bayern. Und jetzt eben auch in Weimers Behörde. Denn er sagt zwar der Bild, er lehne jede bevormundende Spracherziehung ab und betreibt dann selbst bevormundende Spracherziehung. Weil niemand dazu gezwungen werden dürfe zu gendern, zwingt er jetzt seine Belegschaft nicht zu gendern, zumindest nicht im Schriftlichen. Gendern vertiefe die Spaltung unserer Gesellschaft, sagt Weimer. Sprache solle verbinden, nicht trennen. Wie ein Verbot verbinden soll, bleibt Weimers Geheimnis. Seine Ansage in der Bild, einem Verbündeten im Kampf gegen geschlechtergerechte Sprache, war jedenfalls vollmundig. Dabei ist sein Genderverbot nicht mal so umfassend wie behauptet, denn Gendern ist durchaus noch erlaubt. Zwar dürfe künftig im Kanzleramt, wo Weimer seinen Sitz hat, in Briefen, E-Mails und Vermerken nicht gegendert werden, heißt es, gemeint sind aber nur die sogenannten Formen mit Sternchen oder Binnen-I. Doppelformen wie »Sehr geehrte Damen und Herren« bleiben dagegen erlaubt. Aber auch das ist Gendern. Auch diesen Widerspruch wollte seine Behörde auf Nachfrage nicht erklären. Dabei hatte Weimer in einem Gastbeitrag für die Süddeutsche Zeitung im Juni dazu aufgefordert, Zitat, die Korridore des Sagbaren, Erkundbaren und Darstellbaren möglichst weiten, anstatt sie zu verengen. Es soll also mehr sagbar sein als bisher. Aber offenbar bitte nur, was Weimer in den Kram passt. Gendern gehört nicht dazu. Es ist erstaunlich, dass Weimer, der seine Thesen mit großem Selbstbewusstsein vorträgt, auf Nachfrage keine Belege liefern kann und kaum Argumente. Man muss ihm zugutehalten, dass bestimmte Formen des Genderns tatsächlich nicht den deutschen Rechtschreibregeln entsprechen. Wichtiger Punkt und das einzige Argument, das die Behörde auf Nachfrage nochmal ausdrücklich erwähnt. All diese Widersprüchlichkeiten zeigen aber, dass es um etwas anderes geht, als um die Einhaltung von Rechtschreibregeln und die Schönheit der deutschen Sprache. Wolfram Weimer geht es, wie Bundeskanzler Friedrich Merz und Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, um einen Kulturkampf. Es geht darum, sprachliche Unterschiede zu verbergen, um damit auch die Ansprüche der damit gemeinten Gruppen zu verbergen. Frauen, die in Merz-Team kaum eine Rolle spielen, schwule und nonbinäre Personen, die nicht öffentlich als Gruppe zeigen dürfen, dass sie im Bundestag arbeiten. Dafür ist der Kampf gegen das Gendern, das diesen Gruppen sprachlich gerecht werden will, ein Symbol geworden. Wolfram Weimer trägt mit seinem Verbot des Genderns, und sei es nur das für eine kleine Gruppe in seiner Behörde, zu einer Spaltung bei, obwohl er eigentlich verbinden will. Aber das ist nur die kleinste Widersprüchlichkeit in seiner Sprachpolitik.
Zum Genderverbot von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer war das ein Kommentar meines Deutschlandfunk-Kollegen Stefan Fries. Wenn wir etwas als Papiertiger bezeichnen, dann meinen wir damit in der Regel, dass es mächtig wirkt, vielleicht ja sogar bedrohlich, tatsächlich aber völlig harmlos und machtlos ist. Wir nennen Gesetze zum Beispiel Papiertiger, wenn in der Praxis niemand kontrollieren kann, ob sie auch eingehalten werden. Auf dem Papier ist etwas verboten, aber eben nur auf dem Papier. Oder auch die Vorhaben von Behörden werden manchmal als Papiertiger bezeichnet, wenn die Behörden vor lauter Bürokratie nichts mehr zu Ende bringen können, nach dem Motto Papier ist geduldig. In Bergisch Gladbach bei Köln ist jetzt eine Ausstellung unter dem Titel Papiertiger eröffnet worden. Und zwar zeigt sie Arbeiten des Künstlers Eckart Hahn. Unsere Kunstkritikerin Christiane Vielhaber hat sich die Ausstellung angeschaut. Frau Vielhaber, was hat denn diese Ausstellung mit Papiertigern im übertragenen, aber vielleicht auch im konkreten Sinn zu tun?
Im konkreten Sinn begegnet man diesem Papiertiger ziemlich schnell. Es ist ein einmal 1,30 großes Gemälde. Es hängt an der Wand. Und man geht auf diesen Tiger zu und denkt, der ist wirklich bedrohlich. Und dann kommt man näher dran und dann denkt man, ganz komisch, da könnte man jetzt dieses ganze Papier wegzuppeln. Also der wirkt wie so ein Plakat. Und wenn man genauer hinguckt, wirkt das eigentlich wie ein Aufsteller. Die eine Seite von dem Tiger, da sieht man den Kopf und dann sieht man aber zweimal die Füße, also die Pfoten oder wie sagt man da unten. Und bei dem einen anderen fehlt das Rückgrat. Und gemeint ist so ein Aufsteller, der so vor Geschäften steht und sie gehen dahin und denken, naja, also vor dem brauche ich eigentlich keine Angst zu haben. Aber ich denke dann auch, wie ist das gemacht? Das ist ein Stück Fotorealismus, das ist ein Stück Realismus, das ist ein Stück Surrealismus und so richtig kann man das nicht einordnen, selbst wenn man sich in der Kunstgeschichte so ein bisschen auskennt. Es gab diese Affischisten, die Plakate abgerissen haben, aber das waren wirkliche, ne? Das waren Plakate aus der Wirklichkeit und man konnte sehen, was da drunter geklebt war. Die Surrealisten haben etwas ja umgedreht oder so. Also es ist ganz schwierig zu sagen, ob er sich zum Beispiel auf die Tradition der Augentäuschung, des Trompe-l'œil, dass man wirklich denkt, man reibt sich die Augen, was sehe ich da jetzt wirklich, was ist es?
Kommen wir vielleicht mal zum Künstler Eckart Hahn. Er ist vielleicht ja nicht allen bekannt. Was muss man von ihm wissen?
Nee, ich kannte den auch nicht. Das liegt vielleicht daran, dass er eben in Reutlingen lebt und arbeitet. Er ist in Freiburg geboren, 1971, hat dann, das bleibt so ein bisschen vage, Fotografie gelernt, also Lehre weiß ich nicht. Dann hat er Grafikdesign gelernt, studiert. Dann hat er irgendwann mal Kunstgeschichte. Und bei der Kunstgeschichte, wo ich das eben gesagt habe, diese Augentäuscherei, also der kennt seine Pappenheimer, der weiß, wie das geht. Und wenn die Leute davor stehen und denken, wie kann man sowas malen? Zum Beispiel, dann denken sie, das sind Flecken auf dem Papier oder das ist so realistisch, wie macht man das? Aber das ist wirklich, der ist ein Taschenspieler.
Der Schwerpunkt des Museums, der Villa Zanders in Bergisch Gladbach, der ist ja Kunst aus Papier. Nun, der Künstler setzt sich ja jetzt, Eckart Hahn setzt sich spielerisch mit dem Medium Papier auseinander, aber sind denn seine Arbeiten auch tatsächlich aus Papier?
Da ist nichts aus Papier. Es gibt selbst Skulpturen, die liegen auf dem Boden und das ist so ein Papierschiffchen, wo, wie man Papiere faltet. Ne? Dann kann man so Boote draus machen und eigentlich wollen sie da reingreifen. Ne? Aber es ist Alu. Sie haben den Eindruck. Oder es gibt ein Gemälde an der Wand, dann denken Sie, das ist so Alublech und da ist irgendwie das Gemälde kaputt gegangen. Aber das ist jetzt wieder eine Leinwand und Sie sehen diese Versuche. Er zeigt dann, ach, hier oben ist die Leinwand gespannt, dass Sie das Gefühl haben, Sie haben den Eindruck. Also es ist auch da Augentäuschung. Aber das ist ganz gut. Ina Dinter, die neue Direktorin, die kam aus Reutlingen vom Museum hat ihn da kennengelernt und die hat eine Auswahl getroffen, das muss ich sagen, eine geschickte Auswahl, wo man eigentlich alles auf das Papier, auf das Material, was Papier machen kann, was du eben auch am Anfang gesagt hast, Papier ist geduldig, man kann drauf schreiben, man kann es zerknüllen, man kann es zerreißen, nichts davon tut er, sondern er malt das Zerrissene, das Zerknüllte, das Kollagierte oder das Gepuzzelte.
Den Tiger sehe ich hier auch gerade vor mir, den hast du mir mitgebracht. Geht es da nicht vielleicht auch um Ausbeutung der Natur oder verletzliche Natur?
Ach, da muss ich sagen, also das sind meine klugscheißernden Kollegen, die sowas in diese Bilder rein interpretieren. Das muss man so nicht sehen. Wenn man den Werdegang des Künstlers sieht, wenn man gesehen hat, wie er früher oder welche Motive er genommen hat, dann kann man sagen, ja, und Arche Noah und was passiert mit diesen Tieren. Aber zum Beispiel, er benutzt dann auch einen Vogelkopf und dann zitiert dann natürlich Max Ernst. Das ist sein alter Ego. Also er kennt sich in der Kunstgeschichte aus und er weiß, wie er uns drankriegt, dass wir davor stehen und sagen, boah, ist das toll.
Vielen Dank, unsere Kunstkritikerin Christiane Vielhaber war das über die Ausstellung Papiertiger, Werke von Eckart Hahn in Bergisch Gladbach.
Vorwärts oder rückwärts? Wohin bewegen wir uns?
Die Nase wird mit einem Meißel zertrümmert und neu geformt, die Wimpern werden neu angenäht und ein Bandwurm im Körper soll die schlanke Figur garantieren. Im Kinofilm The Ugly Stepsister, da unterzieht sich die hässliche Stiefschwester von Aschenputtel grausamen Eingriffen, um dem gesellschaftlichen Ideal zu entsprechen. Eine blutige Satire auf Schönheitswahn und weibliche Selbstoptimierung und einer von mehreren Filmen, die sich aktuell mit Horrorelementen mit diesem Thema auseinandersetzen. Riot, don't diet, also lehne dich auf, anstatt eine Diät zu machen, so heißt ein Buch der Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Lechner. Ein Plädoyer für Selbstakzeptanz und gegen rigide Schönheitsnormen. Ich habe mit Elisabeth Lechner über aktuelle Körperbilder gesprochen und gefragt, wohin bewegen wir uns denn da gerade mit Magervideos auf TikTok, Stichwort Skinny Talk, oder mit dem Trend zu immer mehr Schönheitsoperationen? Ist damit die Body Positivity, also diese Bewegung, alle Körper so zu akzeptieren, wie sie sind, ist die endgültig vorbei?
Ich bemühe mich ja als Kulturwissenschaftlerin in meiner Arbeit um präzise Analysen und darum, Ambivalenzen aufzuzeigen in einem Diskurs, der immer nur Ja oder Nein sagt oder immer nur Pro oder Con. Aber in dem Fall fürchte ich, bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, die Richtung ist rückwärts. Also es sieht aktuell wirklich nicht gut aus. Wir befinden uns in Bezug auf das Körperbild, würde ich sagen, in einer Zeit, in der das Pendel jedenfalls zurückschwingt, zu einem wahnsinnig dünnen, weißen, jugendlichen, makellosen Ideal, das wir so in den 2000er Jahren schon hatten. Und die Frage danach, ob die Body Positivity Bewegung, die ihren Höhepunkt in den 2010er Jahren hatte, jetzt hinfällig geworden ist sozusagen, die stellt sich jedenfalls. Das ist eine absolut berechtigte. Und ich würde ja sagen, dass wir Dickenfeindlichkeit, also die strukturelle Ungleichbehandlung und Negativbehandlung von dicken Menschen, auch in der Hochphase dieser Bewegung nicht losgeworden sind. Aber selbst diese minimale Sichtbarkeit von vermeintlich nicht ganz norm schönen Körpern, also wo man das Gefühl hatte, okay, man darf jetzt in einem Makel abweichen, man darf also entweder dick sein oder man darf nicht weiß sein oder man darf ein bisschen älter sein, aber alles andere muss ganz, ganz, ganz norm schön sein sozusagen, selbst das ist jetzt nicht mehr möglich. Das heißt, auch wenn wir nur den Fokus lenken auf dieses, wir finden alle Körper schön und gut, so wie sie sind, dieses performative, diskursive, das wir in den 2010er Jahren wirklich in Serien gehabt haben, auf den Covern von Magazinen, in Filmen, in der Musik, selbst das ist jetzt wieder vorbei.
In einer Sache treten wir ja gefühlt auf der Stelle. Man fragt sich, warum lassen sich eigentlich junge Frauen seit Jahrzehnten regelmäßig vorschreiben, dass sie unnatürlich dünn sein sollen? Es gab ja in den 60er Jahren den Twiggy-Effekt, dann gab es Diäten der Frauenzeitschriften, Heroin-Schick, Size Zero, jetzt Skinny Talk.
Ich glaube, es gab eigentlich nie eine gute Zeit, eine dicke Frau zu sein. Also wenn man sich diesen körperpolitischen Fragen systemisch nähert, feststellen, dass sie ganz stark von Kapitalismus und Patriarchat gekennzeichnet sind, dass also auf der einen Seite die Schönheitsindustrie ein riesiges Interesse hat, mit immer neuen Unsicherheiten immer neue Produkte zu verkaufen und dass auf der anderen Seite über unerreichbare Ansprüche an den Körper immer auch Kontrolle und Macht ausgeübt werden. Das heißt, wenn ich die ganze Zeit damit beschäftigt bin, mir zu überlegen, was ist jetzt das richtige Auftreten, der richtige Körper, das richtige Outfit für zum Beispiel das erste Date, das Bewerbungsgespräch, für Momente, wo es darauf ankommt sozusagen. Wenn ich nur damit beschäftigt bin, meinen Körper zu optimieren, um irgendwie in der Gesellschaft anerkannt zu werden und partizipieren zu dürfen, geht ja ganz viel Energie, Zeit und Ressourcen auf diesen Kampf um Akzeptanz verloren. Und ich glaube, so muss man das dementsprechend auch benennen. Das heißt, diese andauernd wechselnden Schönheitsideale haben ganz viel mit Macht und Kontrolle zu tun und mit dem Streben nach Profiten einer ganzen Industrie.
Und es hat ja vielleicht auch was damit zu tun, dass man Frauen erzieht, sich eher zurückzunehmen, eher wenig Platz einzunehmen.
Das ist absolut auch ein sehr zulässiger Vergleich, wenn man sich Studien ansieht zu der Erziehung von Kindern. Das ist ganz oft so, dass in Österreich sagt man Burschen, dass Jungs ermutigt werden, sich auszuprobieren, ihre Kraft auszuprobieren, noch höher raufzuklettern und einfach mal zu sehen, ja, was steckt so in diesem Körper, was kann der? Und bei Mädchen ist es ganz oft so, da gibt es ja auch so ganz viele Experimente mit verteilten Geschlechterrollen, dass gesagt wird, na, das zieht sich aber nicht als Mädchen. Du musst ein schönes Mädchen sein, du musst immer schon die Beine überkreuzen, du musst einem bestimmten Ideal von Weiblichkeit entsprechen, schon ganz früh, genau.
Was würden Sie sagen, wie ist es bei den Männern heute? Denn man könnte ja auch ein bisschen den Eindruck haben heute, dass die Selbstoptimierung auch eine Reaktion auf die gesellschaftlichen Krisen ist. Also nach dem Motto, meinen Körper, den habe ich immerhin im Griff.
Ja, ich werde ganz oft auch gefragt, weil ich mich jetzt echt schon seit 10 Jahren mit diesen schönheitspolitischen Fragen beschäftige. Wäre es nicht ein Ausweg, wenn Männer quasi auch mehr Druck verspüren, was wir wirklich empirisch belegen können, also besonders im Kontext von Fitness, von Haarentfernung, von so Körpertrainieren. Das ist absolut auch ein ganz großer Bereich, in dem Männer mit Bodyshaming konfrontiert sind, also wo ihre Körper als nicht genug gelten. Gerade auch, wenn man überlegt, ein ganz wichtiges Schimpfwort in der Jugendkultur aktuell ist Lauch. Das klingt so lustig, aber man will auf keinen Fall ein Lauch sein. Also das gelungene Leben für Männer, das bedeutet ein muskulöser, trainierter Körper. Auch da steigt der Druck, aber in meinen Augen ist das absolut keine Lösung, sondern ich wünsche mir natürlich eine freie Entwicklung auf Augenhöhe für Menschen aller Geschlechter. Der Zugriff der Schönheitsindustrie betrifft mittlerweile alle Geschlechter, aber wir orientieren uns eben an einem heteronormativen Spektrum. Auf der einen Seite gibt es also die ganz schlanken, jungen, dünnen, faltenlosen, haarlosen Frauen, die so diesen totalen, eigentlich KI-ähnlichen Körper reproduzieren, und auf der anderen Seite die großen, starken, muskulösen Männer in diesem klassischen Spektrum. Und alle, die da rausfallen, dazwischen, darüber hinaus, werden beschämt und abgewertet.
Haben denn die aktuellen Selbstoptimierungstrends bei Frauen auch mit dem Backlash in unserer Gesellschaft zu tun?
Ich glaube, dass der aktuelle Fokus, wenn wir wirklich ausgehen von den sogenannten Tradwives, also den vermeintlich traditionell Lebenden, ihr Leben aber auf Social Media darstellenden Hausfrauen oder auch diesen Trend Skinny Talk uns ansehen, die große Verbreitung von Ozempic, dieser große, große Fokus auf den jungen, dünnen, makellosen weiblichen Körper, der immer auch weiß ist in diesen Kontexten, dann können wir das nicht losgelöst betrachten von der von dem wiedererstarkten faschistischen Gedankengut. Man kann es nicht anders sagen, gerade im Silicon Valley, wenn man sich die zweite Amtsangelobung von Donald Trump ansieht, dann sind all die Tech-Bosse der großen Plattformen, die unsere Kommunikation sehr stark mit beeinflussen, der digitale Kapitalismus, der uns täglich umgibt, die beeinflussen mit, was gilt als schöner Körper. Und dann werden die Grenzen zwischen was ist ein schöner, akzeptabler Frauenkörper, mit dem man zum Beispiel auf Instagram Produkte verkaufen kann? Und was ist das gute, richtige Frauenleben, also das reproduktive Frauenleben, das sich nur im privaten Bereich aufhält und sich quasi durch Fürsorge auszeichnet, um die Kinder, um die Alten und eben um die Aufrechterhaltung dieses äußeren Erscheinungsbilds von Körper und Haus? Da sind die Grenzen sehr schnell brüchig und da gibt es natürlich einen Zusammenhang.
Es sind ja nicht nur die jungen Menschen vom Optimierungsdruck betroffen. Stichwort Anti-Aging. Sie hatten schon gesagt, der Körper muss jung aussehen. Wie groß da der Druck ist, offenbar hat Demi Moore in ihrem Horrorfilm The Substance gezeigt. Sie haben ein Buch geschrieben mit dem Titel Riot, Don't Diet. Brauchen wir da jetzt Vorbilder wie die Schauspielerin Pamela Anderson, die sich nicht mehr schminkt?
Das ist auch eine sehr gute Frage. Wie positioniert man sich widerständig in dem System und was bedeutet das? Ich muss zum Beispiel gerade beim Beispiel Pamela Anderson sagen, dass ich bei einer Frau, die als Sexsymbol Berühmtheit erlangt hat, mehrere Jahrzehnte später den Schritt extrem mutig gefunden habe, am roten Teppich ohne Make-up aufzutauchen und zu sagen, auch mein Gesicht ist gealtert, das hat die besten Möglichkeiten, weil die Frau natürlich die Zeit und das Geld hat, sich zu pflegen und auch in ihren Körper zu investieren, aber sie hat sich das getraut. Und dann ist einige Wochen danach klar geworden, dass sie mitbeteiligt ist an einer Schönheitsfirma, die Hautprodukte herstellt. Und so wird dann selbst das ungeschminkte Gesicht zu einer Werbebotschaft. Das heißt nicht, dass ihr Mut nicht trotzdem da ist und dass es nicht trotzdem mehr Vorbilder braucht, aber dass man auch hinterfragen muss, so in welchen Kontexten, warum werden diese Schritte gemacht und wer kann sich wirklich zeigen, so wie er ist. Weil bei manchen Menschen ist es so, dass dann zum Beispiel Madonnas Tochter Lourdes, wenn die mit Achselhaaren auftritt, das ist so ihr Erkennungsmerkmal sozusagen, da finden alle, ja klar, Lourdes, die ist total cool. Und wenn aber zum Beispiel eine schwarze, rassifizierte Person das macht, dann ist sie ganz oft, wenn man sich so Social Media Kommentare und unsere zutiefst rassistischen Gesellschaften ansieht, mit Tiervergleichen und totaler Dehumanisierung, also Entmenschlichung konfrontiert. Das heißt, hier ist auch ganz spannend, finde ich, die Frage, wer kann sich welchen Widerstand überhaupt erlauben? Wer ist wie positioniert? Und eigentlich ist es ja die einzige Schlussfolgerung, die hier zulässig ist, ist, dass es keine richtige Art gibt, Frau zu sein im Patriarchat, weil man kann entweder versuchen, dieses flüchtige Schönheitskapital zu erlangen, das wie empirische Studien belegen, Vorteile bringt. Das heißt, ich kann all diese Zeit investieren in meinen Körper, all die schmerzhaften Behandlungen, ich kann all dieses Geld ausgeben und kurzfristig auf die Vorteile hoffen, weil altern tun wir ja alle. Oder ich kann sagen, ja, aber nicht mit mir, ich bin hier widerständig. Das wird mir dann aber empirisch belegbare Nachteile bringen. Das heißt, man würde auf Österreichisch so sagen, wie du das machst, ist falsch. Es gibt hier eigentlich keinen richtigen Weg, weil es ein systemisches Problem ist und keines, das man auf einer individuellen Ebene lösen kann.
Das war die Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Lechner zum Thema Körperbilder in unserer Reihe Vorwärts oder Rückwärts, wohin bewegen wir uns? Und nun die Kulturmeldungen mit Nicole Strecker. Sie erinnert jetzt an die Explosion im Hafen von Beirut vor 5 Jahren.
Ja, damals detonierten annähernd 3000 Tonnen Ammoniumnitrat im Hafen von Beirut. Es gab über 220 Tote, 300.000 Menschen verloren ihre Wohnung. Bis heute wurde niemand dafür zur Rechenschaft gezogen. Ein Trauma für die Stadt. Gefragt, ob und wie die Kulturszene auf die Katastrophe reagiert hat, antwortet die deutsch-libanesische Galeristin Andris Feier-Semmler, die in Beirut eine Galerie betreibt.
Die Menschen, die Künstler, die im Libanon leben oder aus dem Libanon stammen und jetzt im Ausland leben, können nicht ungeachtet der Tatsachen, die jetzt stattgefunden haben, Kunst machen. Die Kunst ist deswegen relevant, weil sie über Trauma reflektiert, aber im weitesten Sinne nicht über Tagespolitik.
Ja, so Andris Feier-Semmler im Deutschlandfunk Kultur. Sie selbst arbeite auch im, Zitat, Spannungsverhältnis zwischen politischem Chaos und künstlerischen Ideen. So heißt es in der Begründung des Art Cologne-Preises, der, wie jetzt bekannt gegeben wurde, in diesem Jahr an Sie vergeben wird. Sie selbst sagte dazu:
Meine Rolle und meine Vermittlung habe ich immer als Brückenbau gesehen, als Vermittlung zwischen das verwundete Nahe Osten und der Westen. Das Tragen der Talente meiner Künstler aus dem Libanon auf die Weltbühne.
Ja, und dafür bekommt sie Anfang November den mit 10.000 Euro dotierten Preis der Kunstmesse. Und noch ein hauseigener Preis wurde heute bekannt gegeben. Der Organist Jan Liebermann bekommt den diesjährigen Förderpreis Deutschlandfunk. Mit seinem Orgelspiel zeige der gerade mal 19-Jährige eindrucksvoll, was auf dem, Zitat, technisch anspruchsvollsten aller klassischen Instrumente möglich sei, lobte die Jury. Außerdem hat Liebermann fast 45.000 Follower auf Instagram und sorgt mit seinen Posts damit auch bei einem jüngeren Publikum für großes Interesse an der Orgelmusik. Der Islamwissenschaftler Udo Steinbach ist tot. 30 Jahre lang leitete er das Deutsche Orient-Institut und prägte so den Blick auf die Nahostregion. Als regelmäßiger Talkshow-Gast kritisierte er den seiner Meinung nach verzerrten Blick auf den Islam. Man konzentriere sich zu sehr auf den extremistischen Terror, meinte er. Er selbst engagierte sich für einen Dialog der Kulturen. Jetzt ist Udo Steinbach mit 82 Jahren gestorben. Köln möchte gern einen Platz in der Südstadt nach dem Schriftsteller Dieter Weldershoff benennen. Dagegen gab es aber zunächst Bedenken, denn Weldershoff hatte sich 1943 zur Panzerdivision Hermann Göring gemeldet und wurde 1944 in die NSDAP aufgenommen. Er selbst hatte das Ende der 90er Jahre öffentlich gemacht. Ein von der Stadtverwaltung beauftragtes Gutachten kommt jetzt zu dem Ergebnis, Weldershoffs spätere Verdienste in der Bundesrepublik seien höher zu bewerten als seine Regimenähe in den 40er Jahren. Einer städtischen Würdigung steht also nichts mehr im Weg. In Nürnberg muss der historische Opernbau saniert werden und dafür wird derzeit extra ein neues Opernhaus als Ersatzspielstätte gebaut, und zwar an einem historisch kontaminierten Ort, auf dem ehemaligen NS-Reichsparteitagsgelände an der Bauruine einer von den Nazis geplanten Kongresshalle. Es wurde lange diskutiert, ob eine Kulturarchitektur hier richtig platziert sei. Seit 8 Monaten wird nun gebaut und wie die Stadt meldet, liegt man voll im Zeitplan. Wenn das so bleibt, kann die Ausweichspielstätte dann in 3 Jahren genutzt werden. Und noch das, ab heute können sich unabhängige Buchhandlungen wieder um den Deutschen Buchhandlungspreis bewerben. Der Bund stellt auch in diesem Jahr 1 Million Euro für die Auszeichnung von bis zu 118 Buchhandlungen bereit.
Nicole Strecker war das mit den Kulturmeldungen. Vielen Dank. Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem über die Hitzewelle in Spanien und Portugal. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.